Hörerinnen und Hörer und willkommen zum sechsten und letzten Teil dieses Trauma-Podcasts. Bisher waren meine Ausführungen eher auf die Schicksale einzelner Personen bezogen. In den Jahren meiner Beschäftigung mit dieser Thematik tauchte aber immer mehr auch eine gesellschaftlich relevante und politische Dimension auf, die heute im Mittelpunkt stehen soll. Etwas plakativ formuliert kann man sagen, dass die Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte von Traumatisierungen und deren Verarbeitung ist. Die Geschichtsbücher berichten jedenfalls in aller Breite von Kriegen, Hungersnöten und Natur- und anderen Katastrophen, die massenhaft traumatisierte Menschen hinterlassen haben müssen. Was aus meiner Sicht allerdings bisher fehlt, ist eine wissenschaftliche Möglichkeit, die Bedeutung dieser Traumatisierungen emotional nachvollziehbar zu erfassen. Die Geschichtswissenschaft, so wie ich sie kennengelernt habe, hat sicher eine ganze Reihe von psychologischen Erklärungen zur Hand. Was ihr aber fehlt, ist eine emotional nachvollziehbare psychologische Dimension, mit deren Hilfe aus den Erklärungen ein Verstehen generiert werden könnte. Indem man den komplexen Charakter geschichtlicher Prozesse anerkennt, öffnet sich über die historische Dimension von Trauma ein neuer Zugang, der ein Verstehen nicht nur eine Faktensammlung und Erklärung ermöglichen kann. Das war bisher eher den Dichtern und Literaten vorbehalten. Ein Meister dieses Fachs war Bertolt Brecht. In seinem Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters heißt es beispielsweise: Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Mit dieser einfachen Nachfrage stellt er heraus, wie wichtig für ein Verstehen historischer Prozesse die Anbindung an die persönlichen Beziehungsgefüge der handelnden Personen ist. Ich möchte mich hier darauf beschränken, die Fragen von Vergebung und Versöhnung auf einer gesellschaftspolitischen Ebene näher zu betrachten. Ich hatte in der vorigen Folge erläutert, dass Vergebung durchaus einseitig und ohne Bitte darum gewährt werden kann, wenn man sich auf einer individuellen Ebene bewegt. Theoretisch sollte dies auch innerhalb größerer Systeme möglich sein. Mir sind aber keine markanten Beispiele eingefallen, wo ein Volk zum Beispiel von sich aus einem Aggressor vergeben hätte, ohne dass dieser darum gebeten hätte. Was die bidirektionale Form der Vergebung betrifft, gibt es sicherlich eine Vielzahl von Beispielen. Bidirektional bedeutet hier, dass es ein Bitten um Vergebung und ein Gewähren von Vergebung gibt. Auf der bidirektionalen Ebene setzt Vergebung zwingend die Schuldfähigkeit auf der Täterseite voraus. Ohne die Anerkennung einer Schuld kann es keine Vergebung geben. An dieser Stelle braucht es einen Diskurs, der sich mit der oben schon gestellten Frage befasst, was das Verhältnis von Schuld und Verantwortung betrifft. Auf gesellschaftlicher Ebene haben wir es oft mit Schuldigkeiten zu tun, die zu vergeben innerhalb einer Generation schlichtweg unmöglich ist. Als Beispiel sei hier der Holocaust genannt. Die von unseren Landsleuten und Vorfahren verübten Gräueltaten waren so arg, dass es für fast alle Betroffenen unmöglich war, an Vergebung auch nur zu denken. Margot Friedländer zum Beispiel ist eine große Ausnahme. Hinzu kam und kommt die oft pure Verleugnung der Taten durch viele Deutsche, die damit nichts zu tun haben wollten und wollen. Es brauchte viele Jahre, bis sich eine gesellschaftliche Schuldfähigkeit entwickeln konnte. So viele Jahre, dass mittlerweile kaum noch Täter und kaum noch Opfer vorhanden sind. Damit gibt es aber auch keine Schuldigen im engeren Sinn mehr, die von Opfern im engeren Sinn angeklagt werden könnten, die ihrerseits um Vergebung bitten könnten und denen man Vergebung gewähren könnte. Psychohistorisch gesehen halte ich das für einen Schlüsselmoment. Man könnte, und viele Anhänger der nationalistischen Parteien versuchen das, nun so argumentieren, als sei die durch den Holocaust entstandene Schuld quasi mit dem Tod des letzten Täters und des letzten Opfers getilgt. Man beruft sich auf die faktische eigene Unschuld, auf geleistete Sühne und Reparation und entzieht sich jeglicher weiterer Verantwortung. Indem die Opfer und Täter aussterben, gibt es tatsächlich keine Schuld im engeren Sinn mehr. Es ist aber, wie uns der Philosoph und KZ-Überlebende Emmanuel Levinas lehrt, eine Frage der Menschlichkeit und der Moral, dafür Sorge zu tragen, dass sich ein solch grausames Geschehen nicht wiederholt. Die Nachfahren der Täter sind also aufgerufen, eine Verantwortung zu übernehmen und die Erinnerung an das schreckliche Geschehen wachzuhalten und, so noch nicht geschehen, um Vergebung zu bitten. Die Nachfahren der Opfer sind aber ebenfalls aufgerufen, ihrerseits Verantwortung zu übernehmen und einen Weg von Vergebung und Versöhnung zu beschreiten, damit eine Wiederholung verhindert wird. In der historischen Dimension von Trauma erscheint es so, dass sich spätestens in der Enkelgeneration die Unterscheidungen von Tätern und Opfern relativieren. Was bleibt, sind, wenn es gut geht, Verantwortliche auf beiden Seiten, die nicht aufhören, sich an das Gewesene zu erinnern, die nach wie vor Vergebung und vielleicht sogar Versöhnung anstreben und sich auf Augenhöhe begegnen. Täter- und Opferseite finden sich idealerweise wieder in einer geteilten, gemeinsamen Verantwortung dafür zu sorgen, dass um der Menschlichkeit willen sich so etwas wie ein Holocaust nicht wiederholen kann. Ich bin der Meinung, dass die Wichtigkeit einer differenzierten Betrachtung von Begrifflichkeiten wie Vergebung und Versöhnung, ähnlich wie beim Traumabegriff, auch auf politischer Ebene deutlich unterschätzt wird. Wir kennen Friedensverträge, aber mir sind keine Vergebungsurkunden bekannt oder Versöhnungsverträge. Wir feiern Jahrestage der Befreiung, des Kriegsendes, der Revolution. Man könnte aber genauso gut Jahrestage der Vergebung oder der Versöhnung feiern, wenn es denn ein Bewusstsein dafür geben würde. Was wir stattdessen finden, sind massenhaft Beispiele von Versuchen, alte traumatische Erfahrungen durch Abhärtung oder durch den Aufbau heiler Welten unter Kontrolle zu bringen und die Illusion zu wecken, man könnte durch die Bekämpfung neuer Gegner die alte Katastrophe vergessen machen. Ich erinnere mich an das Bild vom Kniefall Willy Brandts in Warschau im Jahre 1970. Mit dieser spontanen und bedingungslosen Geste bat Brandt damals um Vergebung für das Unheil, das Deutschland und Deutsche über Polen gebracht hatten. Wenn wir diese Geste in den historischen Kontexten betrachten, dann muss man sagen, dass sie wichtig war als Anfang eines Prozesses, der bis heute lange noch nicht abgeschlossen ist. Die zeitliche Nähe zum Zweiten Weltkrieg und die Situation des Kalten Krieges legten nahe, dass auf diese Geste damals keine adäquate Antwort folgen konnte. Die Gräueltaten lagen noch nicht weit genug zurück und waren zu schlimm, als dass die Menschen von damals sie schon hätten vergeben können. So wurde Brandts Tat, was mich bis heute schockiert, damals in Deutschland kontrovers diskutiert. In Polen wurde sie fast gänzlich ignoriert. Das Bild des knienden Kanzlers fand sich in keiner Zeitung wieder und wurde erst recht nicht im Fernsehen verbreitet. Für mich ist der Kniefall heute ein Bild von Vergebung und Versöhnung, wenn ich mir vorstelle, dass der polnische Staatspräsident an die Seite von Brandt hätte treten können, diesem aufgeholfen hätte und anschließend nicht der Warschauer Vertrag, sondern der Versöhnungsvertrag zwischen Polen und Deutschland unterzeichnet worden wäre. Eine Utopie. Aber wir brauchen Utopien unbedingt und gerade in der heutigen Zeit, wo der Krieg wieder vor unserer Haustür stattfindet und uns täglich zu Zeugen der Wiederholung dessen macht, wovon hier die Rede gewesen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Sie meinen Podcast angeregt hat, über die Vergangenheit, sei es Ihre ganz persönliche, sei es die gesellschaftliche, nicht nur nachzudenken, sondern auch nachzufühlen. Denn ich glaube, dass ein Bewusstsein, das nur die gedankliche Ebene betrifft, wenig hilft, Dinge nachhaltig zu verändern. Vielen Dank für Ihr Interesse und gute Wünsche für die Zukunft.